Basti, wir wollen sprechen über die Geschichte vom Tuntenhaus und über die Räumung der Mainzer Straße. Das ist ja alles passiert so in diesem Sommer 1990, sozusagen im Winter war es dann zu Ende. Mich würde erstmal interessieren, wie das für dich war, weil du bist ja nach Berlin gezogen, was dich da vielleicht gelockt hat, was für Zusammenhänge das gewesen sind, in die du da quasi reingeraten bist.
Na, ich bin 1989 im September nach Berlin gezogen, genauer gesagt nach Kreuzberg, in eine antipatriarchale Männer-WG. War da der einzige Schwule und habe dann aber schnell Kontakte zu anderen Schwulen gefunden, eigentlich übers Nachtleben. Und daraus ergab sich schnell so ein Klüngel und auch eine Neugründung von dem ersten sozusagen queeren Kneipenprojekt, was es überhaupt, offenen queeren Kneipenprojekt, was es überhaupt in Berlin gab, also wo Schwulen und Lesben zusammen eine Kneipe gemacht haben. Und relativ, für mich zumindest, kannte ich ja schon viele auch von verschiedensten Demos zu Häuserräumungen in West-Berlin, keine Ahnung, oder was da alles eben anstand im Winter. Und der Mauerfall kam ja für alle relativ überraschend. Und hinterließ eine große Ratlosigkeit. Und wir sind dann am 9. November in der Nacht mit 12 Tunden in die andere Richtung rüber. Also die DDR-Bürger kamen nach West-Berlin und wir sind einfach in die andere Richtung gegangen und wollten einfach mal gucken. Und wieder zurück. Jedenfalls im März 1990 gab es halb klandestines Treffen von verschiedenen Schwulen Genossen und Genossinnen, dass ein Haus besetzt werden soll in Ost-Berlin, im Stadtteil Friedrichshain, weil da ständen also ein ganzer Straßenzug mit 12 Häusern leer. Und wir wurden sozusagen eingeladen, da eben ein Tuntenhaus zu machen. Und warum die mich gefragt haben, lag wahrscheinlich daran, dass ich also vorher schon in Westdeutschland auch Häuser mitbesetzt hatte. Und wir sind mehr oder weniger einfach reingestolpert in das Projekt und hatten nicht so richtigen Plan, wie das eigentlich sich entwickeln könnte. Eher so die Maßgabe, naja, wir machen das dann klar und in 2 Wochen gehen wir dann wieder, weil dann wird das ein selbstverwaltetes schwules Projekt in Ost-Berlin. Das kam dann ganz anders, weil wir blieben und haben dann miterlebt, wie die ganze Straße sich im Sommer füllte, hatten vom ersten Tag sozusagen das Problem mit den Nazis, die nicht weit entfernt von der Mainzer Straße eben Haus besetzt hatten, auf Initiative von westdeutschen Nazikadern. Und wir sind dann geblieben und wurden relativ schnell integraler Bestandteil halt der Ostberliner Hausbesetzerbewegung. Haben auch fast in allen Gremien, die sich damals bildeten, also der Gesamtberliner Besetzerrat, die Straßenpläne, die Nachbarschaftsgruppen teilgenommen und sicherlich mit unseren Events und Festen im Sommer auch einen wesentlichen Teil zu einer subkulturellen Bereicherung beigetragen.
Also aus diesen anfangs gedachten 2 Wochen als Anschub sind dann ein halbes Jahr geworden. Ich finde es gut für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht so ein Bild irgendwie zu zeichnen oder zu bekommen, was das gewesen ist. Das Tuntenhaus, ein schwules besetztes Haus in Ost-Berlin, das viele Partys organisiert, aber auch zum Beispiel ein Antiquariat hatte. Es gibt einen Film, der auch in der Zeit der Räumung entstanden ist über das Tuntenhaus. Da ist die Rede auch vom schwulen Kommunismus. Was ist denn das Tuntenhaus gewesen? Was war denn dieser gelebte schwule Kommunismus da?
Naja, also das Schwulenkommunismus zu nennen, ist eher eine retrospektive Betrachtungsweise, die ich aber nicht ganz falsch finde, weil der ganze Aufbruch der Mainzer Straße oder der ganzen Besetzerbewegung im Osten durchaus auch im Kern sowas Rätekommunistisches einfach war, also selbstorganisiertes von unten, dass man eben sozusagen die Individualität der einzelnen Hausprojekte anerkannte, aber versucht hatte, beziehungsweise auch erfolgreich eben mit einer Stimme sprach, nämlich, dass es Legalisierung nur für alle 130 Häuser waren es dann wirklich 130 Häuser, Legalisierung für alle oder keinen. Und das hat uns in der Mainzer Straße dann auch das Knick gebrochen. Und was ich jetzt 30 Jahre danach halt immer noch so spannend finde, ist, dass es uns als Tuntenhaus mitnichten irgendwie darum ging, irgendwelche Freiräume zu schaffen, Das war es natürlich auch. Natürlich war es auch ein Freiraum, also Freiräume zu schaffen, wo man also sozusagen eigene Vorstellung von Queerness verwirklichen kann. Abgesehen davon, dass es den Begriff 1990 noch gar nicht gab, hatten wir uns immer als offenes Projekt verstanden. Und eine der ganz großen Pluspunkte, glaube ich, unseres Projektes war unsere Offenheit. Also es war nie ein Klüngel von nur Westlern oder nur in eine bestimmte politische Richtung abdriften. Also bei uns im Haus waren durchaus viele Ost-Berliner Schwule auch, die auch ein großes Gewicht hatten. Wir waren uns in vielen politischen Fragen einfach nie einig. Das ging vom linksliberalen Astler-Typen bis zum Anti-Imp und Sympathisanten des bewaffneten Kampfes bis zum Leuten aus dem autonomen Spektrum, wo ich mich selber damals noch zuzählte. Und diese Mischung hat halt uns im Grunde genommen vorwärts gebracht. Wir haben ja nicht nur die Feste gemacht, sondern wir waren auch die einzige sozusagen Bar oder Kneipe in der Mainzer Straße. Ich glaube, später gab es mal noch eine. Also nicht die Heten hatten eine Kneipe aufgemacht, wie sonst immer, sondern wir hatten einfach eine aufgemacht, die auch offen war für Nachbarn und eigentlich für jeden, der kommen wollte, wenn er sich benommen hat. Und ich glaube, diese Mischung hat auch die Power gegeben, nach außen wirken zu können und uns zum Kumulationspunkt zu machen. Einerseits für die bestehende Ostberliner Schwule Subkultur, für die schon recht etablierte Westberliner Schwulenszene mit ihren bürgerrechtlichen Ansätzen. Einerseits für viele Jungs aus heterosexuellen Hausbesitzer zusammenhängen, die sich dann immer ein bisschen verschämt bei uns rumdrückten im Wohnzimmer, weil sie vielleicht ihr Coming-out haben wollten. Und wir waren auch darüber hinaus einfach auch überhaupt der Treffpunkt für alle Schwule und Lesben aus der ganzen Mainzer Straße und Umgebung.
Du hattest schon auch erwähnt, dass es sozusagen diese räumliche Nähe zu den Nazis gab, die da in der Weitlingstraße ihr Haus besetzt haben. Und das war ja gerade auch in dieser Zeit eine offene Bedrohungssituation. Wie konntet ihr damit umgehen und was hat das vielleicht auch irgendwie gemacht mit dieser ganzen Situation? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, also dass sozusagen die DDR zusammenbricht, dadurch ja überhaupt es möglich wird, dass so 130 Häuser in Berlin besetzt werden können, aber eben auch die Nazis, die das Haus besetzen. Was hat das für euch bedeutet?
Naja, das Konzept von den Nazis war ja auch so eine Art Straßenhegemonie oder Macht zu erreichen. Also das wollten sie ja. Und da haben wir denen, glaube ich, ziemlich schnell in die Suppe gespuckt, weil es gab einen Versuch, Pfingsten 1990 sozusagen aus der Weitlingstraße, das war das besetzte Haus von den Nazis, uns zu überfallen in der Mainzer Straße. Damit sind sie kläglich gescheitert. Also die haben so einen auf den Deckel gekriegt. Die sind nie mehr wiedergekommen, die haben sich nie mehr wieder getraut, tagsüber sozusagen in größeren Gruppen auf die Straße zu gehen. Und wir waren ja auch sozusagen geografisch, räumlich der Riegel zwischen Lichtenberg, wo die Nazis ihr Haus hatten, und der Innenstadt, wo die anderen besetzten Häuser waren. Ich glaube, da hatten wir wirklich einen Riesenerfolg gehabt, was aber nicht bedeutete, dass die dann in ihrem Scheißhaus saßen und die Füße stillhielten, sondern dann fing sozusagen so eine Art Guerillataktik für die Nazis an. Das heißt, ganz konkret wurden andere Hausbesetzer sozusagen entführt oder verprügelt nachts. Und mir erzählte neulich jemand, dass die da so eine Art Scheinerschießung gemacht hatten in der Weitlungsstraße. Also krasse Geschichten, die ich selber gar nicht wusste. Und für uns war halt letztendlich der erste Monat, wir waren fast nur damit beschäftigt, oder nicht fast nur, aber sehr viel damit beschäftigt, unsere Häuser, die ganzen Fenster mit Gittern zu versehen, damit da weder Steine noch Molotow-Cocktails reinfliegen können. Ich weiß aber schon noch, dass wir dann im Sommer relativ souverän und ohne wirklich groß Angst zu haben, uns in unserem Kiez bewegen konnten, weil die sich tagsüber einfach nicht mehr dahin getraut haben.
Dann kommt nach dem kurzen Sommer der Anarchie die Wiedervereinigung, und nach der Wiedervereinigung stand dann die Räumung der Mainzer Straße an. Wie hatten sich das für euch angebahnt?
Naja, also der 3. Oktober 1990 mit den großen Wiedervereinigungsfeierlichkeiten rund ums Brandenburger Tor, den Reichstag, wurde ja auch begleitet von der ersten großen Hals-Maul-Deutschland-Demonstration, wo wir auch teilgenommen hatten. Danach kehrte so ein bisschen seltsame Ruhe ein, weil plötzlich die gemeinsamen Verhandlungen mit dem Ostberliner Magistrat, der jetzt Teil des Westberliner Senats war, stockten oder aufhörten. Also eher eine gespenstische Ruhe. Und aufgrund von einer polizeilichen Provokation am 12. November entwickelte sich dann die Räumung. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, aber das war dann halt innerhalb eines Tages, in einer Nacht, hatten wir unsere Straße sozusagen zu einer Festung ausgebaut. Das heißt, es waren so viele Barrikaden rundherum gebaut, wo sie dann eben 2 Tage selbst mit schweren Räumgerät und Wasserwerfern nicht mehr durchkamen. Und es war ja nicht so, dass das vollkommen ausgeschlossen war, dass das passieren konnte, aber wirklich dran glauben wollte niemand, dass wir da geräumt werden. Also wir hatten unser Projekt schon auf eine Zukunft aufgebaut. Also das war nicht so, dass fast alle hatten ihren ganzen Hausstand irgendwie, ihre Bücher, ihr Bett, ihre Klamotten ins Haus gebracht, weil wir einfach davon ausgegangen sind, wir bleiben jetzt da und wir machen weiter. Und es war ein Riesenschock und die Tage der Räumung hat man fast so ein bisschen ohnmächtig oder in so einer Art. Ach, das kann man kaum beschreiben. Also das überschlug sich alles. In unserem Buchladen war so eine Art Zentrale für die nach wie vor stattfindenden Verhandlungen mit dem Senat. Also das heißt, es gab ein Telefon, mit dem man eben anrufen konnte, aber weder der regierende Bürgermeister noch der Polizeipräsident wollte mit uns reden, obwohl wir immer gesagt haben, wir sind bereit, die Barrikaden abzubauen, wenn ihr uns eben hier leben lasst. Und das wollten sie nicht. Das wollten sie einfach nicht und das war, was wir hinterher wussten, eine klare Strategie, am 14. November eben klar zu machen, wer der Herr im Haus in Ostberlin ist und die Solidarität, die uns entgegenschlug, gerade auch von der ehemaligen DDR-Opposition, war riesig. Also die haben sich wahrscheinlich zum letzten Mal da überhaupt nochmal zusammengefunden, obwohl die Fraktionierungen da schon klar waren, also Vereinigte Linke und Neues Forum und wie sie alle hießen. Und danach war letztendlich die schöne Utopie selbstverwalteten Wohnens und Freiraums in Berlin gestorben. Und jetzt, 30 Jahre später, wissen wir ja auch, wie beschissen die Situation für Mieter in Berlin geworden ist, wie gnadenlos große Konzerne Mieter rausdrängen, sanieren und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen wollten wir das damals verhindern und wir haben es nicht geschafft. Und es gab dann seit 1990 keine große Hausbesetzerbewegung mehr. Natürlich gab es Projekte, die wahnsinnig gute Sachen noch gemacht haben, die nächsten 10, 20 Jahre. Aber eine schlagkräftige Hausbesetzerbewegung gab es nicht. Und für uns Tunnelhausbewohner war das fast schon traumatisch, dass wir da rausgeflogen sind, weil da sind so viele Träume zerbrochen, die man gar nicht mehr kitten konnte. Und viele von uns haben auch überhaupt nicht mehr den Anschluss sozusagen an eine neue Bewegung gepackt, obwohl nach wie vor nicht nur ich selber, sondern auch viele meiner Freunde aus dem Tuntenhaus weiterhin irgendwie politisch aktiv waren.
Das Tuntenhaus hat sich ja auch einen neuen Ort gesucht, ist quasi auch unter dem Namen bestehen geblieben. Wie waren das für euch sozusagen auf der einen Seite diese Niederlage im Nacken und irgendwie auch vielleicht das Ausmaß dieser Wiedervereinigung erkennt? Wie ist es denn dann weitergegangen für euch?
Naja, es gab, wir waren ja sozusagen, wir saßen ja sozusagen ab dem 15. November 1990, nachdem wir da aus der Gewahrsam entlassen worden sind, auf der Straße und hatten dann in so einem Hausprojekt so eine Etage, um sozusagen unsere Wunden zu lecken. Und da gab es das Angebot, eben in Prenzlauer Berg zu gehen. Da stand Hinterhaus leer von einem anderen Hausprojekt. Und viele sind dann auch hingezogen. Bloß das war für uns als Altmainzer sozusagen eigentlich eine Situation, die nur nach hinten losging. Also das war nicht tragbar, also nichts ging mehr weiter. Das Tuntenhaus, was es jetzt immer noch gibt, 2021, beruft sich klar auf, da steht ein großes Schild an der Tür, Tuntenhaus seit 1990 und die da drin wohnen, sind schon mehrere Generationen durchgegangen, berufen sich auch in diese Tradition von der Mainzer Straße. Aber letztendlich sind das andere dann nach uns gewesen, die dann aktiv wurden und nicht mehr wir, sondern wir haben uns dann nach und nach zurückgezogen, obwohl ich jetzt also trotzdem ganz persönlich es geschafft habe, bis heute immer noch Kontakt zu halten zum Tuntenhaus Kastanienallee. Ist es was ganz anders. Es ist einfach ein Hausprojekt, die auch durchaus noch Plenumstrukturen haben, die sich politisch anders organisieren, als wir das gemacht haben. Ist ein anderes Niveau, aber sicherlich finde ich nach wie vor, dass das Tuntenhaus in Berlin wichtig ist. Also die führen jetzt Diskussionen eigentlich seit Jahren, wie ist es mit Trans-Leuten? Das war eine irre Auseinandersetzung. Selbstkritisch hinterfragten die sich dann, ja, sind wir irgendwie jetzt das Haus des gefallenen schwulen weißen Mannes oder wie können wir uns öffnen? Und das sind sicherlich heutzutage wichtige Diskussionen, aber also die hatten wir so nicht 1990.
Vielleicht abschließend so einen Blick auf die 90er Jahre und was dann vielleicht auch irgendwie Neuanfänge oder so gewesen sind. Also es kommt ja irgendwie so viel zusammen. In dem Film The Battle of the Tuntenhaus wird ja auch gezeigt, wie ist eigentlich der Umgang mit HIV und AIDS und die Diskussion darüber. Und auch das kracht irgendwie nochmal besonders rein. Bestimmt viele Schicksale. Gleichzeitig dann irgendwie auch eine neue Subkultur, die entsteht mit dem Techno. Wie war das für dich dann so Anfang der 90er?
Naja, ich finde halt im Nachhinein, dass wir als Mainzer-Straßen-Tuntenhaus-Kollektiv ziemlich versagt haben, was den Umgang mit HIV und AIDS betraf, obwohl so viele Freunde von uns, also innerhalb und außerhalb des Tuntenhauses betraf. Also es gab viele, die gerne eingezogen wären, schon im Mai 1990, aber nicht einzogen konnten, weil die hygienischen Verhältnisse und ihre Helferzellenzahl einfach nicht mehr zusammenkamen. Und es starben einfach viele dann in den nächsten 10 Jahren. Es war einfach so. Und da gab es halt nie eine kollektive Antwort drauf, noch eine kollektive Trauer, weil wir so ein bisschen arrogant waren 1990 und gesagt haben, naja, HIV und AIDS, ja klar gibt es, ist gefährlich, aber da sollen sich andere drum kümmern. Wir bekämpfen den Kapitalismus. Was so ein bisschen der Ausweg aus der großen politischen und auch individuellen Ratlosigkeit nach der Räumung war, war die Techno-Subkultur in Berlin, wo viele von uns einfach versucht haben, dem auch so einen schwulen Stempel aufzudrücken. Also das heißt, wir haben selbstorganisierte Clubs gemacht, wir haben auch DJs dann entsprechend gebucht, wir haben so auch ein bisschen geschafft, so eine kollektive Strukturen in die Organisation vom Nachtleben zu bringen. Also dass es eben keine Chefs gibt, dass es eben nicht kommerziell ist, dass der Gewinn sich geteilt wird oder eben neu investiert wird in eine Anlage oder eben gespendet wird für Antifa-Sachen. Also, aber ein Stück weit habe ich im Nachhinein den Eindruck oder weiß es sogar, dass die Hälfte von uns wirklich die 90er Jahre eben als das Techno-Jahrzehnt erlebt haben. Und das würde ich auch gar nicht als Eskapismus betrachten, sondern das hatte auch was. Also das war vielleicht auch die Antwort auf die ganzen Kämpfe und Niederlagen, die wir hatten, und vielleicht auch die richtige Antwort und hat vielleicht auch viele wirklich dann auch befähigt, irgendwie weiter noch mit einem klaren Kopf, weil irgendwann hörten die 90er Jahre auch auf und Ecstasy wirkte nicht mehr oder so und man musste sich irgendwie neu orientieren. Also für mich persönlich kann ich sagen, dass es in meiner politischen Entwicklung extrem wichtig war, Techno zu machen, weil wir sozusagen das erste Mal wirklich, also Techno auch die Möglichkeit war, mit irgendwelchen Kids aus Berlin-Höhen-Schönhausen und Marzahn die ganze Nacht zusammenzuhängen und zu labern und zu quatschen und zu chillen, das wäre halt in der linken Subkultur, glaube ich, so nie möglich gewesen.